Hi, hallo und ganz liebe Grüße aus dem Urlaub von eurem Retro-Boy Tobi. Bevor Markus jetzt hier mit seiner Folge an den Start geht, von mir nochmal ein kurzes Sorry dafür, dass es in der letzten Zeit so ein bisschen durcheinander war mit unseren Veröffentlichungen. Das ändert sich jetzt. Ab sofort sind wir wieder wie gewohnt alle 14 Tage für euch am Start. Viel Spaß und bleibt am Drücker.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber dank eines technischen Fehlers ist unsere 172. Folge eine Woche zu früh veröffentlicht worden. Und darum sind jetzt schon 3 Wochen rum. Da wurde es aber auch Zeit, dass mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys ist. Und das ist es auch. Allerdings nur mit einem Retro Boy, Singular. Ich bin Markus und heute nehme ich euch mal wieder alleine mit auf die Suche nach Spielen mit ordentlich Retro-DNA. Es ist mal wieder Zeit für einen geistigen Nachfolger. Also eines dieser Spiele, die aussehen wie ein Klassiker, die sich anfühlen wie ein Klassiker und im Idealfall sogar genau die Lücke schließen, die eine große Firma seit Jahren offen lässt. Die Spiele, die aber trotzdem nicht den berühmten Namen im Titlescreen haben dürfen. Bei Bloodstained war es Castlevania, das war damals Folge 29, und bei Blazing Chrome, da war es Contra, zumindest schon mal Folge 73. Und heute wird es höllisch schwer, ein bisschen gruselig, ziemlich lustig und überraschend familiär. Denn heute treffen Ghosts and Goblins bzw. Ghouls and Ghosts auf Battle Princess Madeline. Über Ghouls and Ghosts haben Tobi und ich ja schon einen eigenen Podcast gemacht, nämlich die Folge 129. Ich werde deshalb nicht noch einmal jede Waffe aufzählen, jeden Level auseinandernehmen und jeden Heimcomputerport auf seine einzelnen Pixel abklopfen. Ganz ohne Arthur, Prin-Prin, fliegende Rüstungsteile und diese berühmte Unterhose funktioniert die heutige Geschichte aber auch nicht. Schließlich steckt in dem alten Ritterabenteuer die Blaupause für alles, was später aus Battle Princess Madeline werden sollte. Bevor wir aber zu dieser besagten Kriegerprinzessin und ihrer ganz besonderen Entstehungsgeschichte kommen, lohnt sich aber ein kleiner Schritt zurück. Warum steht denn am Anfang eigentlich ausgerechnet ein Ritter und warum heißt dieser Ritter Arthur? Rittergeschichten beginnen ja oft an Orten mit etwas besserem Ruf als einem Friedhof. Da gibt es eine Burg, eine Tafelrunde, vielleicht ein Schwert, in einem Stein idealerweise. Vielleicht hat der Ritter auch ein Pferd. Die Geschichte von Arthur beginnt dagegen nachts zwischen Grabsteinen und der Ritter trägt nicht einmal seine Rüstung. Er sitzt in seiner Unterhose neben seiner Prinzessin. Was haben die eigentlich nachts auf einem Friedhof gemacht? Egal. Jedenfalls taucht ein geflügelter Dämon auf und entführt besagte Prinzessin. Romantik, naja, vielleicht war die ja schon, ist aber manchmal auch kurz. Wobei selbst diese Unterhose, die besagte, mehr Hintergrundgeschichte besitzt, als man einem Haufen weniger Pixel zutrauen würde. Game Designer Tokuro Fujiwara erklärte Jahrzehnte später, die kleinen roten Symbole darauf seien gar keine Herzen, sondern Erdbeeren. Die Prinzessin habe Arthur die Shorts geschenkt, die soll ihm im Kampf als eine Art Glücksbringer Schutz bieten. Unter dem stählernen Panzer steckt also nicht nur ein unerschrockener Held, sondern auch ein Mann, der das Geschenk seiner Liebsten direkt auf der Haut trägt. Das ist überraschend rührend, zumindest so lange, bis der nächste Zombie ihn in ein Skelett verwandelt. Und natürlich heißt dieser Ritter nicht zufällig Günther oder Kevin, sondern Arthur. Eine ausdrückliche Erklärung von Fujiwara, warum er gerade diesen Namen gewählt hat, ist allerdings nicht überliefert. Die Anspielung auf König Artus liegt trotzdem so nahe, dass man an ihr kaum vorbeikommt. Spätestens das englischsprachige Handbuch zu Super Ghouls and Ghosts auf dem Super Nintendo nennt Prin-Prin sogar Guinevere, also Arthurs legendäre Königin. Damit fühlt sich die lose Anspielung beinahe an, als wäre man ein Ritter aus Camelot. Nur passt Arthurs Aufgabe streng genommen eher zu einem anderen Ritter der Tafelrunde. In Chrétien de Troyes Versroman Lancelot oder der Ritter mit dem Karren aus dem 12. Jahrhundert wird Genevèvre von Mélégante entführt. Lancelot verfolgt den Entführer, nimmt Gefahren und Demütigungen auf sich und befreit die Königin. Capcom hat aus Jahrhunderten höfischer Romanliteratur also eine erstaunlich effiziente Arcade-Fassung gebaut. Der Held trägt Arthurs Namen, übernimmt Lancelots Arbeit und hat für seine Rettungsmission statt eines Pferdes nur einen ziemlich endgültigen Sprungbogen. Warum Fujiwara ein Ritterspiel gemacht hat, das hat er, zumindest meinem Kenntnisstand nach, nie in einem Interview erzählt. Als Spielfigur ist der Ritter aber eine verblüffend elegante Wahl. Die Lanze liefert sofort eine erkennbare Waffe, die Rüstung wird zur sichtbaren Lebensanzeige, ein Treffer und sie fliegt in Einzelteilen davon. Und der stolze Held aus der höfischen Welt ist der perfekte Gegenpol zu Zombies, Dämonen und fleischfressenden Pflanzen. Designer Fujiwara bezeichnete das Konzept der Reihe später als Horror-Freizeitpark. Bedrohlich, aber zugleich grotesk und unterhaltsam. Für Ghosts and Goblins Resurrection sollte Arthur sogar wie die Figur einer alten Sage inszeniert werden, deren Abenteuer in einem bewegten, mittelalterlichen Bilderbuch weitererzählt werden. Vielleicht ist es die eigentliche Magie von Ghosts and Goblins. Es ist eine Ritterlegende, die sich selbst nie zu ernst nimmt. Eine große Queste über Mut, Liebe und Hingabe, bei der der Held trotzdem regelmäßig in Erdbeerunterwäsche durch die Hölle rennt. Und Jahrzehnte später sollte ausgerechnet ein kleines Mädchen diese alte Rittergeschichte ansehen und sich fragen, warum sie darin nicht selbst die Rüstung tragen durfte. Aber der Reihe nach. Eigentliche Geschichte beginnt 1985 in der Spielhalle. Capcom veröffentlicht Ghosts and Goblins in Japan unter dem Namen Maikamura, also ungefähr Dämonenweltdorf. Wir steuern den Ritter Arthur, dessen romantischer Abend mit der Prinzessin je endet, weil ein Dämon die Dame entführt. Arthur springt in seine Rüstung, schnappt sich seine Lanze und läuft los. Soweit so märchenhaft. Nur ist dieses Märchen von jemandem geschrieben worden, der Kinder offenbar nicht besonders mochte. Hier steigen Zombies direkt vor unseren Füßen aus der Erde. Krähen stürzen sich aus der Luft auf uns. Pflanzen spucken Geschosse und der rote Dämon Red Aroma liest unsere Bewegungen anscheinend besser als wir selbst. Arthur wirft Lanzen, Dolche, Fackeln und andere Waffen. Aber beim Springen ist er ungefähr so flexibel wie ein Kühlschrank. Sobald er in der Luft ist, steht die Flugbahn fest. Falsch abgesprungen? Tja, Pech gehabt. Da kann man dann nur noch dabei zusehen, wie der tapfere Ritter würdevoll in den nächsten Abgrund segelt. Und natürlich hält Arthur nicht besonders viel aus. Der erste Treffer sprengt ihm die Rüstung vom Körper, danach steht er in der besagten Unterhose da, ein weiterer Treffer und Arthur ist Geschichte. Diese Mischung aus düsterem Horror, albernem Slapstick und diesem beinahe sadistischen Schwierigkeitsgrad wurde zum Markenzeichen der gesamten Reihe. 1988 folgte mit Ghouls and Ghosts, im japanischen Original Dai Maikamura, die größere und technisch erheblich aufwendigere Fortsetzung. Das Dai sollte dabei nicht einfach nur Teil 2 bedeuten, sondern eher größer, umfangreicher und mehr von allem. Genau dafür kam Capcoms neue CPS One Arcade Hardware wie gerufen. Sie erlaubte größere und detailliertere Sprites, farbenprächtigere Hintergründe und erheblich lebendigere Animationen. Tokuro Fujiwara hatte nach eigener Aussage schon länger einen Nachfolger im Kopf. Seine Pläne waren allerdings so groß, dass trotz der neuen Hardware nur ein Teil davon im fertigen Spiel landete. Unter anderem dachte das Team über alternative Wege durch die Level nach. Beim zweiten Durchgang hätten wir dann andere Routen nehmen können. Der Speicher reichte am Ende aber nicht aus, also blieb Ghouls and Ghosts weitgehend linear. Einige der verworfenen Ideen tauchten später in Super Ghouls and Ghosts wieder auf. Interessant ist auch, dass ein Großteil des Teams aus neuen Leuten bestand. Designer Hiroshi Yamamoto erzählte 1988 in einem Interview, dass viele von ihnen selbst Fans des ersten Spiels gewesen seien. Fujiwara formulierte das sinngemäß mal so: Beim Nachfolger seien die Fans zu Entwicklern geworden. Eigentlich eine perfekte Beschreibung dessen, was Jahrzehnte später im Indie-Bereich ständig passieren sollte. Spielerisch blieb das Grundgerüst erhalten. Noch immer rennt und springt Arthur durch Friedhöfe, Wälder, brennende Dörfer und dämonische Festungen. Neu war unter anderem aber, dass er seine Waffe jetzt auch nach oben und unten schleudern konnte. Dazu kam eine goldene Rüstung, mit ihr ließen sich abhängig von der getragenen Waffe unterschiedliche magische Angriffe aufladen. Aus dem bewusst einfachen Zwei-Button-Spiel wurde zwar kein Rollenspiel, aber die Wahl der Waffe bekam zumindest ein wenig Gewicht. Aber auch die Gemeinheiten blieben. Gegner erscheinen in Wellen aus mehreren Richtungen, die Zeit sitzt einem im Nacken, die Sprünge verlangen genaue Planung und wer nach all den Qualen endlich den vermeintlichen Endgegner besiegt hat, Ja, der bekommt die Nachricht, dass die richtige Waffe fehlt und darf das komplette Spiel einfach nochmal durchlaufen. Erst im zweiten Durchgang wartet das wahre Finale. Ja, das klingt auch weiterhin aus heutiger Sicht wie ein schlechter Scherz. Und natürlich wurde jeder Fehlschlag in der Spielhalde zum Geschäft. Wer weiterspielen wollte, der warf die nächste Münze ein. Trotzdem wäre es zu einfach, Fujiwara reine Münzfresserei zu unterstellen. Er sagte 2021 ausdrücklich, er habe das Spiel nicht absichtlich schwer und den Weg nicht bloß deshalb lang gemacht, damit die Spieler mehr Geld einwerfen. Sein Ziel sei ein Erfolgserlebnis innerhalb der Spielzeit einer Münze gewesen. Die beabsichtigte Schwierigkeit sei eher das Ergebnis dieser Abstimmung gewesen. Die Gegner sind deshalb nicht vollkommen zufällig, aber auch nicht komplett berechenbar. Man muss Muster erkennen, improvisieren und ja auch ziemlich gute Reflexe haben. Genau aus dieser Mischung entsteht das berühmte Gefühl, komm, noch einmal, dann schaffe ich's. 1991 brachte Super Ghouls and Ghosts den Doppelsprung auf das Super Nintendo. 2006 kehrte Fujiwara dann für Ultimate Ghosts and Goblins auf der PSP noch einmal zur Reihe zurück. Und danach war lange Ruhe. Als die Idee zu Battle Princess Madeline entstand, lag selbst dieser letzte große Serienteil bereits Jahre zurück. Und ein klassischer neuer Teil im Stile der Arcade- bzw. 16-Bit-Spiele, der erschien ungefähr so wahrscheinlich wie ein entspannter Spaziergang mit Arthur. Ich selbst habe Ghouls and Ghosts ja auf dem Amiga kennengelernt, habe das aber auch aufgrund des Schwierigkeitsgrades nie besonders weit gespielt, war immer großer Fan der Musik von Tim Follin, also zumindest der Titlescreen-Musik Diva von Tim Follin. Richtig gespielt habe ich es dann erst für unsere Folge 129, die besagte Ghouls and Ghosts-Folge. Aber hier soll es ja weniger um mich gehen und damit kommen wir zu einem Mann, der irgendwann nicht länger auf Capcom warten wollte. Christopher Aubridge aus Kanada war schon als Kind Ghouls and Ghosts-Fan. Als 12-Jähriger entdeckte er den Automaten am Flughafen von Toronto. Das Spiel ließ ihn daraufhin nicht mehr los. Auf seinem C64 versuchte er sich sogar einmal an einem ziemlich schrägen Fanspiel namens Elvis Lives. Darin sollte ein Arthur-artiger Held gegen untote Rockstars und Groupies kämpfen. Leider ist daraus kein verschollener C64-Klassiker geworden. Die Begeisterung für Capcoms Pixelmonster, die blieb aber. Aubridge arbeitete später als Grafiker, Animator und Spieleentwickler. Und gemeinsam mit dem Programmierer Davin Bigelow gründete er Casual Bit Games. Seine Frau Lina kümmerte sich dabei um die Organisation und die Finanzen. Das erste kommerzielle Spiel des kleinen Studios war 2014 Insanity's Blade, ebenfalls ein bewusst altmodisches Actionspiel mit kräftigem 8-Bit-Einschlag. Der eigentliche Startschuss für Battle Princess Madeline fiel aber zu Hause. Chris spielte Ghouls and Ghosts, während seine damals 4-jährige Tochter Madeline, meist Maddie genannt, zusah. Die mochte besonders den ersten Abschnitt und den grünen Boss am Ende. Diesen Shielder nannte sie einfach Greenhead. Ihr Vater musste den Level offenbar immer wieder spielen, nur damit Maddie den Kampf gegen Greenhead nochmals sehen konnte. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Eines Tages wollte Maddie dann nicht bloß zuschauen, sie wollte selbst in dem Spiel sein. Sie wollte Arthur sein und gegen Greenhead kämpfen. Chris erklärte ihr, dass Ghouls and Ghosts jemand anderem gehörte. Er könne sie nicht einfach in Capcoms Spiel einsetzen. Aber er könnte vielleicht ein eigenes Spiel machen, das ähnlich aussieht. Darauf soll Maddie traurig geantwortet haben, Mädchen können keine Ritter sein, nur Jungen. Und ihr Vater, der lachte, legte seine Arbeit beiseite und zeichnete seine Tochter in einer Rüstung und fragte, welche Farbe soll sie haben? Rosa natürlich. Die Geschichte scheint also etwas anders zu sein als die oft verkürzte Version, in der Maddie allgemein gefragt habe, warum es so wenige Mädchen in solchen Spielen gäbe. Der Kern stimmt aber. Ein kleines Mädchen sah einen männlichen Helden und wollte selbst diese Rolle übernehmen. Gleichzeitig glaubte sie, sie dürfe das nicht, weil sie halt ein Mädchen ist. Aus einer spontanen Zeichnung wurde damit eine ganz einfache, aber auch wichtige Botschaft. Natürlich können Mädchen Ritter sein. Und Prinzessinnen müssen nicht immer darauf warten, gerettet zu werden. Maddie wurde aber nicht nur das Vorbild für die Hauptfigur, sie arbeitete wirklich in ihren Möglichkeiten an dem Spiel mit. Sie malte Gegner, schlug Schauplätze vor und erklärte ihrem Vater, welche Monster sie bekämpfen wollte. Manchmal war das nur ein Satz wie, ich will in einem Spukhaus gegen einen riesigen Zombie kämpfen. Manchmal lieferte sie aber auch Ideen für fast den kompletten Bosskampf. Für eine riesige Katze dachte sie sich zum Beispiel aus, dass man die erst füttern müsse, damit sie sich umdreht und dann könne man ihr auf den Hintern schießen. Das ist erstens erstaunlich durchdacht für ein kleines Kind im Vorschulalter und zweitens ziemlich genau die Art von grotesk-alberner Idee, die auch in Ghouls and Ghosts funktionieren würde. In den Credits stehen deshalb Madeline und Christopher Aubridge gemeinsam bei Creative Direction und Game Design. An der Story war sie ebenfalls beteiligt. Ihr Vater übertrug ihre Bilder und Ideen in Pixelgrafik, musste ihre Einfälle gelegentlich natürlich so umbauen, dass daraus tatsächlich spielbare Level wurden, aber der kreative Einfluss war echt. Damals auf dem Kickstarter, da stellte das Team sie augenzwinkernd als Schokoladenmilchmädchen, ehrenamtliche Creative Directorin und Boss of Everything vor. Und dann kam Fritzi. Fritzi war der echte Hund der Familie und besonders eng mit Maddie verbunden. Während der Entwicklung, da wurde leider klar, dass der Hund nicht mehr lange leben würde. Maddie sprach daraufhin davon, Tierärztin zu werden und eine blaue Pille zu erfinden, die Fritzi wieder gesund macht. Chris Aubridge entschied sich deshalb auch, den Hund in das Spiel zu holen. In der Geschichte wird Fritzi zu Beginn von einem Zauberer getroffen, kehrt als Geisterhund zurück und begleitet Madeline auf ihrem Abenteuer. Das ist also nicht nur ein niedlicher Sidekick, es war der Versuch eines Vaters, seiner Tochter etwas von ihrem Hund zu bewahren. In diesem Spiel kann Fritzi für immer an ihrer Seite bleiben. Er kämpft mit ihr, löst Rätsel, lernt neue Fähigkeiten und holt Madeline sogar aus dem Reich der Toten zurück. Und plötzlich ist das Geistermotiv nicht mehr nur eine Hommage an Capcom, es bekommt eine sehr persönliche Bedeutung. Und da ich selbst einen kleinen Hund habe, kann ich sagen, das ist wirklich, wirklich süß. Aubridge baute ungefähr ein Jahr lang nebenher an einem Prototyp. 2015, an Maddies 5. Geburtstag, stellte er das Projekt öffentlich vor. Aus der kleinen Idee wurde allmählich ein richtiges Spiel. Und aus dem richtigen Spiel bald ein ziemlich großer Kickstarter. Am 15. März 2017 startete die Kampagne. Casual Bit Games wollte 60.000 kanadische Dollar haben. Gleichzeitig veröffentlichte das Team eine spezielle Pre-Alpha-Demo, damit Unterstützer nicht nur schöne Bilder und große Versprechen bekamen, sondern selbst ausprobieren konnten, ob das Laufen, Springen und Lanzenschleudern funktionierte. Das Ziel war nach wenigen Tagen erreicht. Zum Ende der Kampagne, am 14. April 2017, hatten 3.402 Unterstützer insgesamt 212.665 kanadische Dollar zugesagt. Das waren rund 354% der ursprünglich gewünschten Summe. Für ein kleines, familiengeprägtes Retro-Projekt war das ein gewaltiger Erfolg. Und wie so oft bei Kickstarter war der Erfolg gleichzeitig ein Geschenk, aber auch ein Problem. Mit jedem erreichten Stretch-Goal wuchs das Spiel. Zusätzliche Modi, Nebenaufgaben, Gegner, Waffen, Rüstungen und von Unterstützern finanzierte Figuren kamen hinzu. Anfang 2018 sprach Aubridge von ungefähr 50 Abschnitten allein für den Story-Mode. Plus 10 eigens angelegte Arcade-Level. Jeder Backer-NPC musste gezeichnet, geschrieben und sinnvoll in die Spielwelt eingebaut werden. Das Team wollte die Unterstützer eben nicht einfach gesammelt in eine Taverne stellen, wo jeder einmal seinen Namen aufsagt. Auch Gastauftritte kamen hinzu. Don Ramiro aus Maldita Castillo, selbst ein geistiger Verwandter von Ghosts and Goblins, erhielt einen Auftritt. Dafür wurde sogar ein Spanien-Abschnitt mit neu interpretierten Elementen aus Locomalitos Spiel geschaffen. So wurde die Hommage an Capcom beinahe zu einem kleinen Familientreffen moderner Retro-Spiele. Technisch setzte Casual Bit Games auf die Unity Engine. Das vorige Insanity's Blade war noch mit Construct 2 entstanden. Dort hatte das Team aber schlechte Erfahrungen mit Portierungen und fehlendem Zugriff auf tiefer liegende Technik gemacht. Unity gab David Bigelow und den weiteren Programmierern mehr Kontrolle und versprach Exporte auf PC und Konsolen. Die besagte frühe Demo war übrigens mehr als Werbung für den Kickstarter. Rückmeldungen der Spieler flossen direkt in die Steuerung ein. Madeline reagierte danach zum Beispiel schneller. Kollisionen beim Schießen nach unten wurden korrigiert und zusätzliche Sprunganimationen kamen hinzu. Sogar scheinbar kleine Dinge wie das Anspringen einer Leiter vom Boden aus mussten neu überlegt werden, weil daraus später ganze Passagen mit Sprüngen zwischen Leitern entstanden. Schießen durfte Madeline an einer Leiter zunächst in 4 Richtungen. Das machte viele Situationen aber zu leicht, also beschränkte das Team sie dort auf links und rechts. An solchen Details kann man sehr gut sehen, wie schwierig die Balance war. Das Spiel sollte Arthur zwar erkennbar zitieren, sich aber nicht genauso steif anfühlen. Die Grafik blieb trotzdem bewusst handgemacht. Aubridge zeichnete die Sprites Pixel für Pixel im Maßstab 1:1. Madelines Körpergröße diente ihm dabei als Bezugspunkt für Figuren, Monster und Umgebungen. Madelines Laufbewegung orientiert sich eindeutig an Arthur, besitzt aber mehr Einzelbilder und wirkt dadurch deutlich flüssiger. Hinzu kommt modernere Beleuchtung, Wettereffekte und viele Parallax-Ebenen. Dadurch entsteht ein echtes Retro-Spiel, das aber den Eindruck eines späten 16-Bit-Spiels nicht völlig zerstört. Die Entwicklung wurde größer und länger und anstrengender als geplant. Der ursprünglich für Anfang 2018 angepeilte Termin, der war nicht zu halten. Obridge berichtete von extrem langen Arbeitswochen, dauerhaftem Crunch und der großen Schwierigkeitsgrad eines über mehrere Orte verteilten Teams. Dazu kamen Portierungen, Speichergrenzen schwächerer Konsolen und die besagten vielen zusätzlichen Kickstarter-Versprechen. Im Dezember 2018 erschien Battle Princess Madeline schließlich zunächst für den PC und die Xbox One. PlayStation 4 und Switch folgten je nach Region etwas später. In Europa kam die Switch-Fassung am 7. Januar 2019. Die angekündigten Versionen für PlayStation Vita und Wii U wurden letztlich leider nicht fertiggestellt. Besonders bitter war die Wii U-Fassung. Das Team hatte eigenen Angaben nach Monate daran gearbeitet, bis Änderungen und auslaufende Unterstützung bei der Unity Engine die Portierung praktisch unmöglich machten. Für Sammler gab es mehrere physische Veröffentlichungen. Limited Run Games war schon während der Finanzierung als Partner für eine PS4-Fassung im Gespräch. Später folgten dann limitierte Ausgaben für die PlayStation 4 und auch die Switch. Bei einem Spiel, das sich so nach Cartridge, Anleitung und Pappschachtel anfühlt, gehört das fast schon zum Gesamtkonzept. Aber worum geht's überhaupt? Und was ist Battle Princess Madeline eigentlich für ein Spiel? Also abgesehen davon, dass es ein geistiger Nachfolger von Ghouls and Ghosts sein könnte. Die Rahmenhandlung beginnt wie eine kleine Gute-Nacht-Geschichte. Ein kleines Mädchen, Madeline, liegt krank im Bett und ihr Großvater erzählt ihr von einer Prinzessin, die ebenfalls Madeline heißt. Was für ein Zufall. Diese Prinzessin befindet sich in der Ausbildung zur Ritterin. Ein böser Zauberer greift ihr Königreich an und entführt ihre Familie und tötet Fritzi. Als Geisterhund kehrt der aber zurück. Und gemeinsam ziehen Madeline und Fritzi los, um die Familie zu retten und das Königreich zu befreien. Und schon diese Umkehrung passt perfekt zum Ursprung des Spiels. Hier ist die Prinzessin nicht das Paket, das am Ende des Levels abgeholt werden muss. Sie ist diejenige, die Speere wirft, Monster zerlegt und den Rest der königlichen Familie aus der Patsche zieht. Das fertige Spiel enthält dann zwei sehr unterschiedliche Varianten dieses Abenteuers. Einmal gibt's den Story-Mode und der versucht, die lineare Action von Ghouls and Ghosts mit ein bisschen Erkundungsspiel im Stil von Wonderboy 3 The Dragon's Trap zu verbinden. Man reist durch große miteinander verknüpfte Gebiete, besucht Dörfer, spricht mit Figuren, nimmt Nebenaufgaben an, sucht Schlüssel, schaltet Abkürzungen frei und kehrt mit neuen Fähigkeiten an alte Orte zurück. Magische Portale führen dann aus dem mittelalterlich angehauchten Irland unter anderem in Regionen, die von Russland, Spanien, Italien und Deutschland inspiriert sind. Im Arcade-Mode hingegen, da fällt ein großer Teil dieser Geschichte weg. Hier geht es direkt von links nach rechts, von Gegnerwelle zu Gegnerwelle, schließlich zum Boss. Keine langen Gespräche, weniger Sucherei, kein ausgedehntes Herumirren. Und genau dort ist die Verwandtschaft mit Ghosts and Goblins am deutlichsten. Trotzdem wollte Casual Bit Games keinen bloßen Klon bauen. Obridge nannte neben Capcoms Reihe auch besagtes Wonderboy 3, Mega Man, DuckTales, Super Mario 3 und Black Tiger als Einflüsse. Von Wonderboy stammt vor allem die Idee einer größeren Welt mit Dörfern, Figuren und neuen Fähigkeiten. Mega Man und DuckTales stehen eher für kontrollierbare Action und spezielle Bewegungen. In Battle Princess Madeline treffen dadurch also zwei Designschulen aufeinander. Der kurze, harte, rhythmisch aufgebaute Arcade-Parcours und das langsamere Konsolenabenteuer, das seine Welt über Stunden öffnet. Dass diese beiden Hälften oberflächlich nicht immer harmonieren, das ist kein Fehler des Spiels, das ist schon in seiner Entstehung so angelegt und gewollt. Madeline wirft zunächst ihre Lanze, später kommen unter anderem Dolche, Äxte und weitere Waffen hinzu. Wie bei Arthur kann auch Madeline das Pech haben, dass die falschen Waffen im unpassendsten Moment auftauchen. Je nach Rüstung verändert sich außerdem die Wirkung der Waffen. Insgesamt gibt es 10 Waffentypen und 3 Rüstungsstufen bzw. Rüstungssets, wodurch verschiedene Kombinationen entstehen. Bei einem Treffer verliert Madeline ihre Rüstung. Statt in Boxershorts kämpft sie anschließend in einem Outfit weiter, was eher an einen Schlafanzug erinnert. Das ist natürlich die kindgerechte Variante des berühmten visuellen Gags der Vorlage. Ein weiterer schwerer Treffer kann sie zu Boden schicken. Und hier kommt Geisterhund Fritzi ins Spiel, denn der ist mehr als bloße Dekoration. Er hat nämlich eine Art magische Energie. Besiegte Gegner füllen diese auf. Je nach bereits freigeschalteter Fähigkeit kann Fritzi dann auf Gegner losgehen, kleinere Monster verschlingen, Selbstgeschosse abfeuern, beim Lösen von Rätseln helfen und in einem Unterwasserabschnitt sogar zu einer Art, und ich mache jetzt mal wieder Gänsefüßchen mit meinen Klauenhänden, lebendigem Tauchhelm werden. Das ist spielerisch sehr nützlich, aber vor allem gibt es dem Begleiter auch eine eigene Identität. Er ist eben nicht nur der Geisterhund, der hinter der Hauptfigur herschwebt. Dieselbe magische Energie übrigens dient auch dazu, Madeline nach einem tödlichen Treffer wieder an einer sichereren Stelle erscheinen zu lassen. Erst wenn Fritzis Kraft nicht reicht, geht es weiter zurück. Wer Fritzi also offensiv einsetzt, opfert einen Teil seiner Lebensversicherung. Das verleiht dem Geisterhund eine interessante Doppelrolle. Er ist Waffe und Sicherheitsnetz zugleich. Im laufenden Spiel erinnert Fritzi damit irgendwie ein bisschen diesen Begleitdrohnen aus Shoot'em'ups. Das ist auch eine der Sachen, die sich in den Modi sehr unterscheidet. Im Arcade-Modus, da steht die aktive Angriffsmöglichkeit für Fritzi von Anfang an zur Verfügung. Übrigens auch der Doppelsprung. Und das wurde deshalb gemacht, damit das Spiel sofort Tempo aufnehmen kann. Der Story-Modus, der beginnt absichtlich zurückhaltender. Dort ist Fritzi anfangs vor allem für die Wiederbelebung zuständig und auch Madeline kann nur einfach springen. Weitere Fähigkeiten werden dann erst im Verlauf des Abenteuers gefunden und freigeschaltet. Den Doppelsprung erhält Madeline zum Beispiel über ein paar Stiefel, nachdem sie einen Spinnenboss besiegt hat. Der Arcade-Modus, der gibt uns also sofort das vollständige ausgestattete Action-Repertoire. Der Story-Mode behandelt dieselben Fähigkeiten als Belohnung, mit denen anschließend neue Wege erreichbar werden. Auch die Steuerung modernisiert die Capcom-Formel. Madeline kann in mehrere Richtungen werfen und ihre Bewegung im Sprung noch korrigieren. Damit vereint das Spiel zwei Dinge, die in alten Teilen getrennt waren. Ghouls and Ghosts erlaubte Schüsse nach oben und unten, Super Ghouls and Ghosts brachte den Doppelsprung. Im Arcade-Mode darf Madeline dann mit beidem beginnen. Diese Modernisierung, die macht das Spiel zugänglicher, aber nicht automatisch leicht. Gegner tauchen aus dem Hintergrund auf, Skelette klettern auf dem Boden, Geschosse kommen aus mehreren Richtungen und ein Treffer schleudert die Heldin genau in den nächsten Abgrund. Gerade im Arcade-Mode bleibt das Tempo hoch. Immerhin gibt es keine begrenzten Continues und auch nicht, wie gesagt, die alte Gemeinheit, das ganze Spiel zwingt, einmal beenden zu müssen. Die Grafik gehört meiner Meinung nach zu den großen Stärken. Battle Princess Madeline kopiert nicht einfach einen einzelnen 16-Bit-Look. Er liegt optisch irgendwo zwischen Ghouls and Ghosts und Super Ghouls and Ghosts, erweitert um viele Effekte, die auf Mega Drive oder Super Nintendo kaum möglich gewesen wären. Große Bosse, detaillierte Monster, wehende Bäume, Regen, Licht und mehrere Bildebenen lassen das Spiel gleichzeitig alt und modern wirken. Man sieht fast in jedem Sprite, dass Obridge diese Art von Grafik seit Jahrzehnten studiert hat. Auch musikalisch bekommt man zwei Spiele in einem. Javier Garcia, besser bekannt als Grisor 87 und unter anderem Komponist vom bereits erwähnten Maldita Castilla, schrieb den Soundtrack. Man kann zwischen einer PC-FM-Fassung mit klassischem Arcade-Charakter und einer moderner orchestrierten Variante wechseln. Die Kompositionen bleiben dabei grundsätzlich dieselben, aber die Wirkung, die verändert sich doch deutlich. Die eine Version, die klingt nach einer verloren geglaubten Platine aus den frühen 90ern, und die andere, die klingt eher nach einem Fantasy-Abenteuer. Und das alles klingt jetzt wirklich ziemlich fantastisch. Allerdings gerät diese Hommage auch ein bisschen ins Stolpern, denn die Presse, die reagierte nur gemischt. Die Pixelgrafik, die Musik, die großen Bosse und das direkte Spielgefühl, das wurde fast überall gelobt. Besonders der Arcade-Mode galt bei vielen Testern als der Teil, in dem Battle Princess Madeline sein Versprechen wirklich einlöst. Dort fühlt es sich dann tatsächlich wie eine etwas freundlichere, etwas beweglichere und vor allen Dingen modernere Variante von Ghouls and Ghosts an. Der Story-Mode war dagegen das große Problem. Zum Start fehlten brauchbare Karten und ein vernünftiges Questlog. Figuren erklärten Aufgaben, aber wer später vergessen hatte, welche Bewohner nun welchen Gegenstand wollte, der musste suchen. Die Gebiete waren groß, sahen innerhalb eines Levels oft ähnlich aus und boten nicht immer klare Orientierungspunkte. Backtracking gehört ja zu einem Erkundungsspiel, aber planloses Umherirren, das sollte dann doch nicht der Fall sein. Hinzu kamen unübersichtliche Gegnerplatzierungen, Sprünge ins Ungewisse, technische Probleme und ein teilweise sehr unsteter Schwierigkeitsgrad. Manche Bosse waren überraschend harmlos, normale Fernkämpfer konnten dagegen zur Geduldsprobe werden. Auf OpenCritic landete das Spiel damals bei durchschnittlich 66 Punkten. Das passt ziemlich gut zum allgemeinen Tenor. Wunderschön, sympathisch, stellenweise richtig gut, aber als Gesamtpaket irgendwie unausgeglichen. Aber das Team reagierte. Schon im März 2019 erschien ein großes Update mit Karte, Questlog, Hinweisen, Teleportfunktionen, zusätzlichen Optionen und überarbeiteten Levelpassagen. Dazu kamen ein Boss Rush Mode und der sogenannte King Daddy Modus. Darin steuert man Madelines Vater, der nur mit seinem Schwert Insanity's Blade kämpft. Keine normalen Wurfwaffen, keine schützende Rüstung, also genau das Richtige für Menschen, denen das Hauptspiel noch nicht genug wehgetan hat. Trotzdem blieb bei Christopher Obridge irgendwie das Gefühl, dass das Projekt unterwegs von seiner ursprünglichen Idee abgekommen war. Die Stretch Goals, die vielen Backer-Figuren und die immer größere Story hatten die Level aufgebläht. Und was einmal als geradliniges Action-Abenteuer gedacht war, war in Teilen zu einer Ansammlung von Such- und Bringaufgaben geworden. Darum entstand 2020 Battle Princess Madeline Royal Edition. Diese für die Switch veröffentlichte Fassung ist kein Komplettpaket mit allem Inhalt, sondern eher ein Director's Cut des Arcade Mode. Der Story Mode wurde entfernt, die Level wurden neu geordnet und erweitert, der Ablauf stärker auf Tempo und Wiederspielbarkeit getrimmt, Madeline kann zwei Wurfwaffen tragen und wechseln und Fritzi sogar als Schwert benutzen. 10 Level, 11 Bosse, darunter 3 neue, ein 4:3 Bild mit wählbaren Rahmen und ein noch härterer King Daddy Durchgang bringen das Spiel näher an das, was Obridge ursprünglich im Kopf hatte. Und dann ging die Geschichte tatsächlich zurück in die Spielhalle. Super Battle Princess Madeline erschien 2020 für das Exa Arcadia System. Diese Variante wurde als eigenständiges, von Grund auf stärker auf Arcade-Action ausgelegtes Spiel beworben. Mit neuen Grafiken, neuen Routen, neuer Musik und verschiedenen Wegen zum letzten Schloss. Der geistige Nachfolger eines Arcade-Klassikers bekam also selbst eine richtige Arcade-Fassung. Schöner kann man den Kreis kaum schließen. Die Frage ist doch jetzt aber, ist Battle Princess Madeline also der perfekte neue Teil von Ghosts and Goblins? Oder war früher doch alles besser? Und ich würde mal sagen, ja und nein. Das ursprüngliche Spiel ist ein bisschen zu ungleichmäßig. Gerade der Story Mode zeigt, wie schnell ein erfolgreiches Kickstarter-Projekt unter den eigenen Möglichkeiten und Versprechen begraben werden kann. Mehr Geld bedeutet mehr Inhalte. Mehr Inhalte bedeutet aber nicht automatisch ein besseres Spiel. Auf der anderen Seite ist Battle Princess Madeline natürlich ein bisschen zugänglicher als Ghosts and Goblins. Gerade im Arcade-Mode, die Sprünge sind sauberer, man kann sich in der Luft noch bewegen und man kann in alle Richtungen schießen. Als geistiger Nachfolger ist es jedenfalls faszinierend. Das Spiel übernimmt nicht nur die Lanzen, Rüstungen, Zombies, starre Monsterhorden und die Mischung aus Horror und Humor. Die Entwicklung erzählt auch, warum diese Elemente Jahrzehnte später noch jemanden dazu bringen, jahrelang an einem neuen Spiel zu arbeiten. Christopher Obridge wollte als Kind schon ein eigenes Ghouls and Ghosts bauen. Als Erwachsener bekam er durch seine Tochter endlich den entscheidenden Grund, es wirklich zu tun. Und Maddie, die hat die alte Rollenverteilung gleich mit umgedreht. Arthur musste eine Prinzessin retten. Madeline rettet ihre gesamte Familie. Sie wartet nicht im Schloss, sie stürmt ins Abenteuer. Aus der Frage, ob Mädchen Ritter sein können, wurde ein Spiel, an dessen Design ein kleines Mädchen tatsächlich beteiligt war. Tja, und die Ironie der Geschichte? Capcom hat seine Reihe inzwischen ja selbst wieder ausgegraben. 2021 erschien Ghosts and Goblins Resurrection, erneut unter der Leitung von Tokuro Fujiwara. Als Grund für die Rückkehr nannte er neben dem 35. Jubiläum auch das neu aufkeimende Interesse an klassischer 2D-Action und die vielen, vielen modernen Spiele, die diese Erfahrung wieder aufgriffen. Ob Battle Princess Madeline Capcoms Entscheidung konkret beeinflusst hat, ist nicht belegt. Titel wie dieser machen aber sichtbar, dass für die alte Formel noch immer ein Publikum existiert. Und vielleicht ist genau das die schönste Aufgabe eines geistigen Nachfolgers. Er ersetzt das Original nicht. Er hält eine Idee am Leben, während ihr eigentlicher Besitzer schläft. Und manchmal weckt er damit sogar die alten Geister wieder auf. Und damit würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Und wenn ihr weitere Spiele mit ordentlich Retro-DNA kennt, schreibt's mir gern. Und ansonsten bleibt mir wie immer nicht viel anderes übrig, als mich bei euch zu bedanken, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid und mir Einzelkämpfer heute zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns gerne mit einem netten Kommentar auf unserer Website www.ewiggestern.de wissen. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Schreibt uns bei Twitter oder Instagram oder im Notfall sogar Facebook an. Slidet in unsere DMs. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Und wenn es euch so richtig gefallen hat, dann bewerft uns gerne mit Geld. Bei Steady seid ihr für 3 € im Monat dabei und helft uns enorm, diesen Podcast zu produzieren. Solltet ihr kein Abo abschließen wollen, ein virtueller Kaffee bei Ko-fi ist auch gern gesehen. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie viele Versuche man braucht, um Ghouls and Ghosts 2-mal am Stück durchzuspielen, dann fragt bitte jemand anderen, so lang kann selbst dieser Podcast nicht werden. Wir hören uns also in 2 Wochen, diesmal wirklich, und bis dahin, bleibt am Drücker.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Welcher Ritter wohnt in dem Schloss da drüben?
Ich bin 37.
Was?
Ich bin 37, ich bin nicht alt.
Gehe ich fehl in der Annahme, dass das dein Vorname ist?
So sagt Dennis zu mir.
Das wusste ich nicht, dass du Dennis heißt.
Gefällt euch Winkelried besser, Herr?
Ich mag Männernamen, die mit Is enden, zum Beispiel Iris, Isis, Phyllis,
Dennis. Passt nicht, dass alle Fremden sofort anfangen, Ostfriesenwitze zu erzählen.
Ich bin immerhin König.
Ach, König allein ist auch nicht abendfüllend. Wie seid ihr das geworden?
Ihr habt beim Kanaster den Joker gezogen, hä?
Oder habt ihr den ersten beim Sprücheklopfen gemacht? Vielleicht mit Mein Home ist in Kassel? Oder seid ihr der König im Wolken um die Ecke schieben? Wenn es jemals einen Fortschritt gibt,
hey,
sollte
sie ist ein wunderschöner, dreckiger... Oh. Hey, wer ist denn das?
Seid gegrüßt, gute Frau. Ich bin Artus, König der Britannia. Wessen Schloss ist das?
König von wem?
Der Briten.
Wer sind denn die Briten?
Wir alle, alle sind wir Briten. Und ich bin euer König.
Ist mir neu, dass wir einen König haben. Ich dachte, wir wären ein autonomes Kollektiv.
Hör auf, dir was vorzumachen, Genossin. Wir leben in einer Diktatur, in einer sich selbst erhaltenden Autokratie, in der die arbeitende
Fängst
Klasse...
Fängst du schon wieder mit einer klassenlosen Gesellschaft an, ey?
Aber darum geht es doch nun mal. Wenn die Menschen endlich begreifen würden,
bitte, bitte, ihr guten Leute, ich bin in Eile. Wer lebt in diesem Schloss?
Niemand lebt dort.
Sag mir, wer Herr Harris.
Wir haben keinen Herrn.
Was?
Ihr habt's doch gehört. Wir sind eine anarchistisch-syndikalistische Kommune. Wir wechseln uns in der Leitung ab. Jeder darf mal für eine Woche Exekutive spielen.
Ja.
Aber alle Entscheidungen des jeweils Verantwortlichen müssen in einer Sitzung, die alle 2 Wochen einberufen
ja,
wird, ratifiziert werden. Mit einfacher Mehrheit im Falle interner Angelegenheiten.
Ich hab verstanden.
Jedoch durch 2/3 Mehrheit bei schwerwiegenderen Angelegenheiten.
Halt Maul! Ich befehle dir, den Mund zu halten.
Befehl? Ey, wer glaubt der, dass er ist?
Ich bin euer König.
Ich hab euch nicht gewählt.
Könige werden nicht gewählt.
Wie seid ihr dann König geworden?
Die Herrin der Seen. Ihr Arm war in reinste, golddurchwirkte Seide gekleidet, reichte empor das Zepter aus den Tiefen des Wassers und kündigte damit an, dass ich, Artus, durch göttliche Vorsehung bestimmt dies Zepter tragen soll. Deswegen bin ich euer König.
Hört zu, fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken, sind keine Basis für irgendein Regierungssystem. Die oberste Exekutivmacht leitet sich her von einem Mandat der arbeitenden Massen und nicht von einer verlogenen Wasserzeremonie.
Halt's Maul!
Aber ihr könnt doch nicht im Ernst behaupten, ihr hättet die Macht, nur weil so eine wässrige Schlampe euch ein Zepter in die Hand gedrückt
hat. Halt die Klappe!
Was wäre, wenn ich nun auch rumlaufen und behaupten würde, ich wäre ein König, nur weil mir so eine Wasserhexe mit dem Zepter zugewinkt hat? Die würden mich doch für verrückt erklären.
Wirst du jetzt endlich dein Maul halten?
Ah, da seht ihr die Gewalt, auf die sich das System...
Du sollst stille sein!
Oh, kommt her und seht die Gewalt, auf die sich das System gründet! Hilfe, Hilfe, ich werde unterdrückt!
Blöder Bauer!
Ah, jetzt zeigt er seinen wahren Charakter, habt ihr das gehört? Er ist ein richtiger Ausbeuter, habt ihr gesehen, wie er mich unterdrückt hat? Habt ihr es gesehen?